Heute werde ich über den Bruder Jesu predigen, beziehungsweise was er uns zu sagen hat. Denn der Jakobus, der hat mit Jesus so viel Gemeinschaft gehabt. 20 Jahre bestimmt hat er mit Jesus gespielt, mit Jesus gearbeitet, mit Jesus Höhen und Tiefen erlebt und er hat uns was zu erzählen, dieser Jakobus. Und ich möchte mal erfahren, was unser Bruder Jakobus zu sagen hat. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen in den nächsten Versammlungen. Am Mittwoch wird das Thema sein, wie man Konflikte löst. Und wir haben alle Konflikte. Ist irgendjemand hier, der keine Konflikte hat? Der soll sich melden. Also wahrscheinlich hat jeder irgendwo ein Päckchen zu tragen. Jeder irgendwo, wo ihm der Schuh drückt und was auch immer ist. Komm am Mittwoch, wir werden beten und wir werden Gottes Hilfe erfahren. Das Gebet ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel, um Probleme, Konflikte zu lösen. Dann, und so schnell vergeht der Monat, dann ist der 1. März. Am Freitag werden wir das Thema haben. Jesus brachte etwas total Neues. Etwas ganz Neues. Vorher, sowas gab's nicht. Also, wir denken, wir haben das Alte Testament. Nein, er brachte uns das Neue Testament. Siehe, ich sage euch. Den Alten ist gesagt, siehe, ich sage euch. Er brachte uns was total Neues. Und was das Neue ist, wollen wir hören und erfahren. Am Samstag werden wir das Thema haben. Gott sorgt für dich. Für deine Finanzen, für deine Zukunft, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja, er sorgt für mich. Weißt du, wir machen uns auch so viele Gedanken. Wie wird es weitergehen? Was werden wir essen? Wo werden wir wohnen? Was ziehen wir uns an? Manchmal stehst du morgens vorm Schrank und weißt nicht, soll ich das Hemd nehmen, jedes Hemd nehmen, die Krawatte oder die Krawatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Schuhe. Manche haben ein ganzes Arsenal von Schuhen. Welche Schuhe ziehe ich heute an? Was passt zu dieser, zu dem, und so weiter. Wir machen uns so viel Sorgen um irdische, vergängliche Dinge. Es gibt viel Besseres. Gib Jesus deine Sorgen ab. Und er wird dich dann inspirieren. Plötzlich werden die Dinge dir zufallen. Plötzlich fallen dir die Schuhe aus dem Schrank raus. Die ziehst an. Verstehst du? Oder die, plötzlich wird dein Blick auf das und jenes gelenkt. Weißt du, Gott steuert uns. Der Heilige Geist lenkt uns und leitet uns. Er sorgt für dich. Dann am Sonntag, nächsten Sonntag, wird das Thema sein, Jesus hat Erbarmen mit dir. Also er hat Mitleid mit dir. Er fühlt mit dir mit. Also ich möchte über Jesus sprechen, ganz besonders im Monat März, dann ist auch Karfreitag dann und Ostern da und so weiter. Das Leiden Jesu, ich werde Jesus als Mittelpunkt nehmen für den Monat März. Jesus ist das Zentrum, um ihn dreht sich alles. Ohne ihn läuft nichts. Okay. Heute spreche ich über den Jakobus. Ich möchte darauf hinweisen, wir haben draußen die Bibelschule und ich werde mich an der Bibelschule halten, also über Jakobusbrief, natürlich rausgefiltert und rausgeholt und das Wesentliche, was der Jakobusbrief alles beinhaltet. Also meine Basis wird heute sein, der Jakobusbrief. Du kannst am Büchertisch dieses Papierstück werben. Es wird dir wirklich helfen. Für mich ist es fast eine Arbeit. Ich habe jedes Mal was gelernt. Wenn ich so die Bibelschule vorbereitet habe, habe ich gemerkt, da steckt so viel drin. Wir gehen manchmal drüber hinweg, lesen, denken nicht dabei. Aber wenn du Vers für Vers, Zeile für Zeile liest, da geht dir so manches Licht auf. Und du sagst, Mensch, ich predige schon über 40 Jahre. Und da geht immer wieder was Neues auf. Und als ich dann fertig war und fertig bin, dann fällt mir nochmal was ein. Aber jetzt mache ich nicht mehr weiter. Es ist genauso wie mit einer Schwangerschaft. Man ist schwanger und dann ist die Geburt da und dann lässt man den Jungen laufen. Und so ich einfach, und aber ich weiß, da steckt so viel Potenzial drin. Ich empfehle dir diesen Jakobusbrief, lies es durch, denn das ist vom Bruder Jesu geschrieben. Und zwar leiblichen Bruder, nicht irgendein Bruder aus der Gemeinde, der kannte Jesus aus dem FF. Niemand kannte Jesus so gut wie der Jakobus. Stell dir mal vor, zusammen aufgewachsen, zusammen groß geworden, zusammen in die Kirche gegangen, zusammen gebetet, zusammen miteinander diskutiert. Ich kann mir vorstellen, die Buben sitzen draußen da irgendwo in Nazareth und unterhalten sich und Jesus klärt und erzählt dem Jakobus Geschichten. Nachher, wir sehen, diese Geschichten wiederholt Jakobus irgendwo. Ich denke nur an die Bergpredigt. Denn der Jakobus arbeitet praktisch die ganze Bergpredigt wieder ganz neu auf in Stichworten, so prägnant. Und so wie Jesus gesprochen hat, so spricht er. Verstehst du, das färbt ab. Wenn du mit jemandem zusammen aufwächst, und vielleicht haben sie zusammen in einem Bett geschlafen, Jesus und Jakobus. Denn, weißt du, früher gab es nicht so, dass man da jeder sein eigenes Zimmer hatte. Man war froh, wenn jeder sein eigenes Bett hatte. Also ich kenne von Russland, wo ich da groß geworden bin, also wir schliefen zu zweit und manchmal sogar zu dritt im Bett. Und was das alles auch heißt und was bedeutet. So, er kann Jesus hat Tuchfühlung mit Jesus gehabt, dieser Jakobus. Und von ihm wollen wir hören. Also für mich ist der Jakobus sehr privilegiert. Er wusste so viel von Jesus, hat so viel mit Jesus erlebt, hat so viel von Jesus gehört. So, also wir wollen also lernen. Besorg dir dieses Material und das wird dir sehr viel helfen, so als in deiner Andacht, in deiner stillen Zeit und in der Vorbereitung. Ich steige ein mit Galater Kapitel 1, Vers 19, was der Apostel Paulus sagt in Galater. Und er preist den Jakobus, also den leiblichen Bruder, weil er ist der Erste, oder nach Petrus, der Erste, dem Jesus erschienen ist, als der Auferstandene. Denn es gab eine Familienkrise bei der Familie von Josef und Maria und diesen Geschwistern. Die haben gedacht, Jesus ist verrückt. Er ist verrückt, er ist von Sinnen, so steht es in der Bibel. Und er geht zu weit, wenn er sich als Messias ausgibt und als Erlöser und als Heiler der Welt. Und wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Aber wir wollen heute Christus nach dem Fleisch mal angucken, wie Jesus im Leibe war, im natürlichen Leben. Und Galater 1, Vers 19 ist der Einstieg, was der Paulus dort schreibt. Dieser Jakobus kannte Jesus sehr gut, den Alltag, sein Leben, sein Zuhause, ob er immer alles aufgeräumt hat. Weißt du, lass uns ganz menschlich denken. Jesus war Mensch, so wie jeder andere. Er war ein Kind, er war ein Baby, hat sogar Windeln gebraucht. Er kannte Jesus, dieser Jakobus, von einer anderen Seite. Also wir kennen Jesus nur von der Seite von nach der Taufe, nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, was die Apostel uns erzählt haben. Aber er kannte Jesus total anders. Er kannte ihn, bevor er Messias wurde, bevor er Wunder wirkte, bevor er die Massen ihm nachliefen. Er kannte seine ganze Entwicklung, wie er groß geworden ist und sich etabliert hat. Lies Markus 6, Vers 3 und Matthäus 13, Vers 55. Er war der älteste Bruder, also der Herr Jesus. Er war der Erstgeborene von der Maria und dann gab es noch andere Geschwister, die Jesus hatte. Da war der Jakobus, da war der Josef, da war der Simon, da war der Judas. Wir haben auch einen Brief von Judas im Neuen Testament, ist auch von ihm. Und dann hat er noch zwei Schwestern gehabt. Jesus war total Mensch. Er war in einer menschlichen Familie hineingeboren worden. Und Jesus hat mindestens noch sechs Geschwister gehabt. Also eine große Familie. Und der Vater Josef, der hat ihnen so viel beigebracht. Also ich denke, der Jakobus hat was sehr vieles gelernt, aber auch der Jesus und auch die anderen, die haben so viel mitgebracht und mitbekommen vom Gottesdienst. Die sind regelmäßig in die Synagoge gegangen und regelmäßig gingen sie nach Jerusalem aus Gewohnheit. Also die Familie des Jakobus, Jesus und so weiter. In solch einer wunderbaren heiligen Familie aufzuwachen, das ist doch ein Segen. Deshalb sagt doch jemand in der Bibel, selig sind die Brüste, die dich gesäugt haben und so weiter, sind begeistert. Und deshalb, was musste Jakobus alles gewusst und erfahren haben? Der Vater Josef richtete sich ganz streng nach dem Gesetz, dem jüdischen Gesetz, war ein ganz strenger, er wollte keinen Fehler machen und so hat demnach auch seine Kinder erzogen. Josef war ein gerechter Mann, diese Familie glaubte fest daran, dass der angekündigte Messias kommen wird, aber wer hätte es geglaubt, dass gerade aus unserer Familie der kommt? Und ich darf sogar dabei sein und einer aus dieser Familie, wie dieser Jakobus, dass der erwartete Messias gerade aus seinem Hause kommt, aus seiner Umgebung. Die Brüder hatten seinen Weg verfolgt, ganz besonders, wie Gott ihn geführt hat. Ich weiß nicht, was Jesus in der Zeit vor seiner Berufung gemacht hat. Aber wir wissen aus dem Thomas-Evangelium, dass er Lehmvögel gemacht hat und da wollten Kinder zerstören, hat er in die Hände geklatscht und die Vögel sind davongeflogen. Er hat also schöpferische Kräfte gehabt und ich bin sicher, der konnte schon einiges. Der hat nicht erst mit seiner Berufung angefangen, Wunder zu wirken. Der hat schon vor seiner Berufung Wunder gewirkt. Denn Maria wusste, bevor das erste Wunder passiert, mein Heiland kann immer helfen. Mein Heiland hat immer eine Lösung. Mein Jesus, er kann aus irgendetwas machen oder kann machen, dass Wein herkommt, von irgendwoher. Spielt keine Rolle. Also sie glaubt, sie wusste schon, Jesus hat wunderwirkende Kräfte. Die sind nicht plötzlich über ihn gekommen, die haben sich entwickelt. Und das hat alles Jakobus miterlebt. Nur nebenbei. Ich möchte, dass du einfach verstehst, was nachher der Jakobus in seinem Brief schreibt und warum er so schreibt, wie er schreibt. Aber natürlich, ein Prophet in seinem eigenen Hause gilt nichts. Du musst auswandern und dann wieder von weit her kommen, einen Bart anhaben oder was weiß ich, da irgendwie ein bisschen anders dich entwickeln und dann kommst du wieder zurück und dann respektieren dich. Aber seine Brüder glaubten nicht an ihm, seine Familie glaubte nicht. Und Jakobus war offenbar der Anführer der Opposition in der Familie. Zuerst, als wahrscheinlich Josef starb, sind sie alle nach Kapernaum gezogen. Dort wohnt auch Jesus. Aber dann sind sie wieder zurück nach Nazareth. Und Jakobus hat diese Stelle vom ersten Sohn oder ältesten Sohn übernommen dann, weil Jesus ja unten geblieben ist, ist nicht mitgegangen nach Hause, nach Nazareth. Wie auch immer, was der Grund auch immer gewesen sein mag. Auf jeden Fall, nein, das kann unmöglich sein. Mein Bruder, was glauben, weißt du, im Judentum gibt es noch die Sippenhaft. Mein Bruder, er bringt unsere ganze Familie in Verruf. Meine ganze Sippe. Und wir müssen uns von ihm trennen, der ist wahnsinnig. Das haben sie buchstäblich gesagt. Jakobus übernimmt die Leitung der Familie. Die Art und Weise des Wirkens Jesu ging einfach zu weit. Für die ganze fromme Familie, die waren schon religiös. Aber du gehst zu weit, Bruder. Du gehst zu weit. Und sie dachten, Jesus hat den Verstand verloren. Markus 3, Vers 21. Und sie versuchten ihn mit Gewalt, du musst vorstellen, sie haben ihn mit Gewalt zurückgehalten. Geh nicht, wirk nicht Wunder. Sie haben ihn gebremst. Also du siehst, es gab Kämpfe in der Familie, und zwar massive Kämpfe. Und sie wollten nicht, dass er länger in Galiläa bleibt, dann kommt der Jakobus und sagt, oder einer der Brüder sagt, du geh lieber nach Judäa. Kein Prophet wirkt irgendwo in Hinterdupfing, versteckt da irgendwo in eine Ecke. Nein, er offenbart sich öffentlich. Geh nach Jerusalem und zeig, wer du bist. Zeig, dass du der Messias bist. Schmeiß die Römer raus. Jakobus muss natürlich die Kreuzigung miterlebt haben, denn die Familie war dabei, Maria war dabei und Jesus sagt, das ist meine Mutter und meine Mutter gebe ich dem Johannes. Und Jesus ist ihm erschienen nach der Kreuzigung, bei der Auferstehung, 1. Korinther 15, Vers 7, erschienen besonders. Du musst vorstellen, Jesus erscheint seinem nächsten Bruder besonders. Und er war nicht mit Jesus wie die anderen, wie die Aposteln. Wie die anderen Jünger. Dieser Jakobus war kein Jünger Jesu, er war ein Bruder Jesu. Er kannte Jesus von einer ganz anderen Seite, von ganz anderen Aspekten. Und ihm offenbart sich Jesus besonders als der Auferstandene und dann den anderen Brüdern, aber zuerst Jakobus. Warum, wieso und weshalb? Wir werden es nachher noch erfahren. Er hat einen besonderen Auftrag, dann bekommt er in dem Apostelkreis. Er war kein Apostel, aber wird aufgenommen in diesem Leitungsteam. Er wird sogar eine Säule in Jerusalem genannt, obwohl er nicht mit Jesus als solches gewesen war, aber er ist mit Jesus aufgewachsen. Seit Pfingsten ist er dabei, sogar gehört zum Kern der Gemeinde. Seit Pfingsten ist er sogar das angesehene Haupt der Jerusalemer Gemeinde. Apostelgeschichte 12, Vers 17. Paulus erwähnt ihn ganz besonders. Nach 3 Jahren geht er zu Jakobus, will Bestätigung haben, ist alles in Ordnung, ist alles okay und macht einen Besuch bei ihm. Nach 1. Korinther Kapitel 9, Vers 5 war Jakobus verheiratet, kannte also das Eheleben, war nicht also nur so wie Jesus Single, nein, er kannte das Eheleben, er kannte Familien sorgen, musste also die Familie versorgen. Und nach der Verhaftung des Petrus in der Apostelgeschichte, war Jakobus schon in der Leitung der Gemeinde, hatte die Leitung gehabt. Ich will nur seinen Werdegang dir jetzt sagen, damit wir verstehen, was er uns nachher zu sagen hat, aus seinem Brief. Als Petrus Jerusalem verlässt, hat sogar Petrus selbst angewiesen, die Gläubigen, berichtet dies alles dem Jakobus und den Brüdern. Also, Apostelgeschichte 12, den Jakobus besonders berichtet ihm, er soll alles wissen, was passiert ist, dass ich jetzt aus Jerusalem gehe, also Petrus. Wir sehen weiter im Galater 2, Vers 1 bis 9, sehen wir die zweite Jerusalem-Reise des Paulus, wird berichtet. Und er ist besonders zu den Angesehenen gewesen und er wollte einfach dem Jakobus vorlegen, Bruder, es ist richtig, wenn ich so und so und so predige. Also sich von ihm absegnen lassen sozusagen. Du sagst ja, aber Bruder Matutis, die ganze Gemeinde damals, die ganze Christengemeinde in Jerusalem war eine Vetteleswirtschaft. Ein Familienbetrieb. Gewiss, das war ein Familienbetrieb. Und die Gemeinde Jesu bleibt ein Familienbetrieb, so oder so. Denn wenn ich daran denke, die ganzen Jünger, die sind miteinander irgendwo verwandt gewesen. Vor allem die Söhne des Zebedeus mit Maria und Johannes der Täufer mit der Elisabeth, die waren alle verwandt irgendwo. Also es ist ein im gewissen Sinne Familienbetrieb, aber er wollte sich abstimmen. Ist das so in Ordnung, wie ich da predige oder wie ich da lehre? Drei Namen stehen immer nebeneinander in der Bibel, wenn du so liest. Und immer die Reihenfolge ist auch ganz besonders. Da ist der Jakobus immer an erster Stelle. Jakobus stand immer an der Spitze der Muttergemeinde von Jerusalem. Und er war Bischof oder Leiter der Gemeinde. Und das sagt schon sehr viel. Und das damals, unter diesen damaligen Voraussetzungen, 30 Jahre mindestens hat er die Gemeinde geleitet. 30 Jahre Bischof zu sein. Das ist kein Vergnügen. Und die ganzen Spannungen, die in dieser Urchristengemeinde herrschten. Manche Leute denken, die Urchristengemeinde, die ersten drei Kapitel, die sind wunderbar. Aber da gab es Krieg. Da gab es Spannung. Da gab es Murren. Da gab es Rebellion in der Gemeinde. Und ganz massive sogar, dass die Gemeinde auseinanderplatzte. Da gab es Verfolgung. Und du musst sehen, in der schweren Zeit der Verfolgung und Bedrängnis ist der Bischof. 30 Jahre lang dient er. Also ich glaube, dass der Mann uns was zu sagen hat. Und hat so einen starken Einfluss gehabt, dass sogar sich Petrus gebeugt hat. In einer Sache, plötzlich kommen die Leute von Jakobus, plötzlich heuchelt er. Du kennst ja Galater Kapitel 2, Vers 12, diese Geschichte. Und deshalb musste auch der Apostelkonzil in der Apostelgeschichte 15 eingeleitet werden, weil die sagten, was ist jetzt richtig, was sollen wir machen? Müssen die Heiden auch die Gesetze halten oder dürfen sie ohne diese jüdischen traditionellen Gesetze leben? Was ist? Und deshalb war ein Apostelkonzil und Jakobus führt das Wort, nicht Petrus. Aber dann steht Petrus auf und sagt, Brüder, ich möchte euch noch was sagen. Der Herr hat mich so und so geführt. Und du siehst, Jakobus ist sehr sensibel, sehr ausgleichend. Du sagst, warum redest du immer über Jakobus? Jakobus ist uns ein Vorbild. Er hat von Jesus gelernt. Er hat von Jesus abgeguckt, wie man sich benimmt, wie man reagiert, wie man lebt als Christ und wie man agiert. Und nachdem sie geredet haben, und dann sagt er, ihr habt jetzt Petrus gehört, Gott hat ihn so geführt, jetzt was denkt ihr? Und sie haben dann gesagt, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, den Heiden keine unnötigen Gesetze aufzulegen. Jakobus genoss also Ansehen und Achtung in der Gemeinde, nicht nur in der Gemeinde in Jerusalem, sondern wahrscheinlich in der ganzen Christenheit damals, denn bis dahin war sehr stark das Judenchristentum verbreitet. Er war eine Säule in der Urgemeinde. 30 Jahre lang führte er die Gemeinde und seine Autorität ist in der Gemeinde anerkannt worden, denn wenn irgendwo eine Frage war, wie wird sich Jesus verhalten, wie wird sich Jesus benehmen. Und dann fragten sie ja Jakobus, wie denkst du, wie hätte Jesus reagiert auf die Sache? Dein Jesus, dein Bruder. Denn der Apostel kannte Jesus nur von 3 Jahren. Jakobus kannte von 20 Jahren oder mehr. Und als Paulus nachher noch, und dann habe ich Jakobus ja solches abgeschlossen ein Stück weit, nachdem Paulus die Kollekte eingesammelt hat, bringt er die Kollekte aus Griechenland und aus den europäischen Ländern, bringt er die Kollekte und dem Jakobus übergibt. Er übergibt die Kollekte dem Jakobus. Und der Jakobus sagt, lieber Bruder Paul, weißt du, ich rate dir, es war menschlicher Rat, du siehst auch, da hat's gemenschelt. Ich rate dir, so mach ein Gelübde, scher dir das Haupt und geh in den Tempel, mach ein Gelübde, alle werden es erfahren, dass du doch das Gesetz der Väter hältst und das Gesetz des Moses. Und er war einer, der sehr strikt auf das Gesetz war, nach dem Gesetz lebte, ein Gerechter. Jakobus war der Gerechte. Aber das war ein falscher Tipp und falscher Ratschlag. Der wurde bei dem Gelübde wurde verhaftet, der Apostel Paulus, und kam in Gefangenschaft. Wir können sagen und denken, was wir wollen. Gott hat es trotzdem gut gemacht, auch aus der Gefangenschaft. Gott macht aus allem gut. Auch wenn wir Fehler machen und wenn wir sogar als Pastoren, Bischöfe oder was weiß ich, Gemeindeleiter, einen Rat geben, der vielleicht nicht so hundertprozentig korrekt war. Gott macht es gut. Und Paulus hat dann eine ganze Menge Briefe geschrieben aus der Gefangenschaft. In der Gefangenschaft hat er noch gewirkt. Er wäre billiger, wäre nie nach Rom gekommen, als auf diese Art und Weise. Also bezahl dein Gelübde, Apostelgeschichte 21. Und dabei wurde die Kollekte gebracht. Sein Brief wurde etwa 15 Jahre nach der Auferstehung Jesu geschrieben, angeblich, anscheinend. Aber er ist so brisant, so scharf, so stark. Jakobus schreibt zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 24, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben. Praktisch total im Widerspruch zum Apostel Paulus, denken wir. Paulus und Jakobus verwenden dieselbe Bibelstelle, aber beide deuten ganz anders. Ihr seht also, der Mensch wird gerechtfertigt nicht aus Glauben. Kannst du dir sowas vorstellen? Weißt du, und weißt du, was er sagt? Dein Glaube nützt dir nichts, wenn du nicht praktisch Christ bist. wenn du deinen Glauben nicht auslebst. Das sagt er. Und er widerspricht nicht Paulus, sondern er sieht es anders. Er sieht von der praktischen Seite. Jakobus ist ein Praktiker. Er betont nicht nur spirituelle Dinge, Offenbarungen und all dergleichen Dinge. Nein, er betont das Praktische. Der Christ ist ein Praktiker. Der lebt aus seinem Glauben. Und Jesus hat 30 Jahre seinen Glauben ausgelebt zu Hause in Nazareth. Und das ist schon ein großes Stück für den Herrn Jesus. Für ihn musste der Glaube sich im Alltag beweisen und sichtbar werden. Nicht nur in unsichtbaren Dingen, nicht nur im Geist. Ich liebe dich im Geist. Nein, er liebt ihn auch äußerlich. Oder muss äußerlich lieben. Und so ist Jakobus Brief also in völliger Übereinstimmung mit Paulus. Also ich sehe keinen Widerspruch. Beide sagen das Gleiche, nur von einer anderen Seite betrachtet. Wenn ich eine Sache betrachte, guck mal, wenn ich euch hier das Stück Papier zeige, was seht ihr? Ihr seht Buchstaben wahrscheinlich, oder das Schwarze ist da und so weiter. Aber ich sehe keine Buchstaben. Da ist alles blau. Versteht ihr mal? Jeder betrachtet das anders, aber es ist das gleiche Stück Papier. Nur von einer anderen Seite. Und so ist auch hier, was Jakobus über den Glauben sagt. Er selbst nennt sich Bruder des Herrn. Also er ist wirklich, gibt sich sogar selbst, outet sich, dass er der Bruder des Herrn ist. Der Jakobusbrief ist eine praktische Einweisung in das christliche Leben, wie es praktisch aussieht. Christentum wird im Alltag gelebt, im Alltag erlebt. Und da hapert es bei vielen im Alltag. Weißt du, im Gottesdienst, da singen wir Halleluja, Lob und Dank, Halleluja, großer Gott, wir loben dich. Aber zu Hause, da raucht's, da ist der Teufel los. Dieser Brief war an die jüdischen Christen in der Zerstreuung adressiert, also auch die überall anderswo, die ganzen jüdischen Gemeinden, wo es sie gab. Jakobus, eine starke, bekannte Persönlichkeit in der Urgemeinde, hat hier den Christen was zu sagen, weil er Jesus im Fleisch kennt, leiblich kennt. Er weiß, was hat Jesus wirklich gewollt und wie hat er gelebt. Er hat keine Menschen was zuleide getan. Wenn du liest, und jetzt musst du anfangen, den Jakobusbrief, und deshalb empfehle ich euch diese Bibelschule, ihr müsst auch lesen, und ich habe versucht, auch zwischen den Zeilen zu lesen, was nicht drin steht. Hineinlesen, was hat er wirklich gesagt, was hat er wirklich gemeint, was wollte er wirklich? Der Jakobus macht nicht so eine Theologie wie Paulus, er sagt so in Stichworten, in Punkten, das ist wichtig und das ist wichtig und darauf kommt es an. Das musst du beachten und das musst du befolgen um den göttlichen Willen erkennen. Du musst nicht nur deinen Kopf durchsetzen, sondern so Gott will und wir leben. Schon, das ist schon die erste praktische Anleitung, was er sagt. So Gott will und wir leben. Nicht ich will und ich setze mein Glauben durch. So Gott will und wir leben. Der Jakobusbrief ist ja sehr seelsorgerlich, pastoral, sehr praktisch. In dem Jakobusbrief ist es erstaunlich, wird nur zweimal der Name Jesus erwähnt. Aber da wird so viel von Jesus gesagt. Seine ganze Bergpredigt wird praktisch ausgelegt hier für das tägliche Leben. Obwohl Jakobus ein frommer Jude war, finden wir bei ihm keine Sammlung von jüdischen gesetzlichen Traditionen oder aus dem Talmud oder rabbinische Vorschriften und Verordnungen. Er hat das alles rausgelassen. Er hat nur das weitergegeben, was Jesus ihm gegeben hat. Und nicht, was die Rabbis gesagt haben. Und da sehen wir also, dass schon auch das Evangelium nicht irgendwie Tradition ist, sondern er hat es vom Herrn empfangen. Und er hat auch bestimmt nichts anderes weitergegeben, als das, was der Heilige Geist ihm gab. Denn er war auch unter der Leitung des Heiligen Geistes. Er war am Pfingsten dabei und er hat die Gemeinde geleitet, eine geistliche Gemeinde. Er stand vor dieser Gemeinde und hat mit den Traditionsdingen gebrochen im gewissen Sinne. Aber er blieb fest im Judentum, blieb ganz fest im Judentum. Paulus war schon sein schärfster Konkurrent. Du siehst auch Geschwister, Brüder, der eine ist so ganz auf die Heiden fixiert und der andere ist ganz auf die Juden fixiert. Und beide haben recht. Und beide dienen richtig. Der Jakobusbrief sagt das Gleiche, was der erste Petrus sagt, in dem ersten Petrusbrief, was der Matthäus in seinem Evangelium schreibt, die Botschaft an die Juden. Und sie sagen, ich werde mich nicht verzetteln, ich werde hier dienen. Gott hat mich hier hingestellt, in Jerusalem. Jerusalem ist mein Platz. Oder wir, für uns, Berlin ist mein Platz. Und wir dienen hier und wir arbeiten hier. Was hat der Bruder Jesus uns zu sagen? Also ich habe gebetet und habe gesagt, Jakobus, wenn du erscheinen könntest, wenn du vor mir stehen würdest, was würdest du uns als Christen hier nach 2000 Jahren uns erzählen? Und wichtig, und ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass der Glaube ein Geschenk ist. Der Glaube ist nicht jedermann Ding. Glauben kannst du nirgendwo lernen. Glauben kann man nicht anerziehen. Auch wenn du mit Jesus in einem Bett gelegen bist. Auch wenn du mit Jesus aufgewachsen bist. Du kannst den Glauben nicht lernen. Der Glaube ist eine Offenbarung. Ist ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Obwohl er mindestens 20 Jahre Jesus persönlich kannte, er konnte nicht glauben. Seine Brüder glaubten nicht, bis der Herr ihm extra erschien. Und er ist auch dem Jakobus erschienen. So heißt es, extra. Und Jakobus spricht ganz klar von Kennzeichen des lebendigen Glaubens. Wie sieht der Glaube praktisch aus? Was ist so typisch für einen wahren Christen? Woran erkennt man einen Christen? Einen Christen erkennt man nicht, wenn er ein Kreuz trägt. Manche Leute glauben, das ist ein Christ. Manche Heiden, Prostituierte tragen auch ein Kreuz. Verstehst du? Und so weiter. Das ist noch gar kein Zeichen, dass man ein Christ ist, wenn man ein Kreuz trägt. Oder eine Bibel in der Tasche hat. Der Teufel liest auch in der Bibel. Aber er bringt in seinem Brief einige Stichworte. Ich kann nicht auf alles eingehen. Nimmt das Bibelstudium, liest es durch, arbeitet es durch und ihr werdet sehen, da steckt noch sehr viel mehr drin. Geduld ist ein Stichwort, was Jakobus betont. Dann die Ruhe und dann die Freude. Drei Dinge. Geduld, Ruhe und Freude in den Prüfungen, in den Tests, in Krankheit. Und deshalb, er ist der Einzige, der über das Krankengebet was schreibt. Man betet für Kranke. Er ist ein sehr praktischer Mensch. Er sagt, hab Geduld in den Herausforderungen, in den Versuchungen, in den Anfechtungen, weil er ein Bischof in der Verfolgungszeit war. Als Paulus oder Saulus damals die Gemeinde verfolgte und die Juden. Ihm geht es um das bewährte Christsein. Deshalb das Gebet eines Bewährten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es geht ihm um das siegreiche Christenleben. Ein Christ beweist sich überall als Christ, nicht nur im Gottesdienst. Wenn wir so die ersten Christen sehen, sie brachen das Brot in den Häusern hin und her. Ein Christ beweist sich als Christ in allen Situationen, in seinem ganzen Verhalten. Er ist christlich, er lebt wie Christus. Aber du musst Christus kennen, um als Christ zu leben. Der Christ beweist sich in seiner Sprache, in seiner Hilfsbereitschaft, in seinen Liebeswerken. Und deshalb betont Jakobus auch ganz besonders, weißt du, er predigt das soziale Evangelium ein Stück weit. Was nützt es, wenn du Gott preist und dankst, du hast besatt und so weiter und dein Bruder hungert daneben? Oder dann dieses jüdische Denken, wenn du irgendwo hinkommst, setz dich nicht vorne, sondern setz dich ganz hinten, dass man dich nachher bittet, Bruder, komm mal her, du gehörst nicht hinten, sondern du gehörst vorne. Wer der Erste sein will, der Größte sein will, das sei euer aller Diener. Also, er predigt Demut. Jakobus ist ein typischer Praktiker, der die Gemeindeprobleme kennt, wie kein anderer wahrscheinlich, die urchristlichen Probleme kennt, die Probleme aus einer Erweckungsbewegung kennt. Also er setzt sich mit realen Alltagssorgen und Alltagsleben auseinander und er warnt die Leser in seinem Brief, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nichts vormachen. Lasst euch nichts vormachen, er warnt sie vor falscher Sicherheit, er warnt sie vom Stolz und vor Einbildung, bildet euch nichts ein. Er mahnt zur Geduld, zum ausharrenden Prüfungen. So, wenn du erst Kapitel 1 liest, da predigt er vom Glauben und sagt, was Zweifel ist, ein Zweifler denke nicht, dass er was bekommt. Du musst also den Glauben haben, aber der Glauben muss von Gott dir geschenkt werden. Eine Gabe Gottes. Dann predigt er Armut und Reichtum, dass die soziale Gerechtigkeit, der würde heute in unsere Zeit genau hineinpassen. Und er würde den Reichen, was die Leviten verlesen, den Banker, der würde was sagen. Den Kapitalisten würde was sagen, Leute, hortet nicht nur, gebt weiter. Denn wer da gibt, geben ist seliger wie nehmen. Er predigt von Hören und Handeln. Wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern Täter des Wortes. Dann in der Urgemeinde gab es eine ganze Menge Arme, Bedürftige, Witwen. Und ein Problem, was die in der Gemeinde hatten, war die Gütergemeinschaft. Jemand hat es angefangen im Glauben, denkt, jetzt wunderbar. Aber das hat in Chaos geendet. Da sind die Leute alle arm geworden plötzlich. Und die Gemeinde ist eine arme Gemeinde letztendlich, nicht viel Weise, nicht viel Gebildete, nicht viel Hohe und so weiter. Deshalb, das lehrt er, passt auf. Die Gemeinde besteht aus einfachen Menschen. Im Kapitel 2 warnt er vor Vorurteile, Wir haben immer so schnell Vorurteile. Ja, die sind keine Christen. Ich bin in Atlanta, in den USA, in einer Gemeinde. Und da habe ich gesagt, gibt es nicht andere Gemeinden auch noch in dieser Stadt? Ja, da unten ist eine ganz tolle, große Gemeinde. Aber denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. Verstehst? Dumme Phrase. Weißt du, der Teufel hilft niemand, eine Gemeinde zu bauen. Der zerstört nur Gemeinden. Aber die da, weißt du, nur weil die ein bisschen liberaler waren, ein bisschen charismatischer waren, ein bisschen anders waren als die konservative Gemeinde, in der ich gerade war, denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. So dummes Gefasle. Also er warnt vor Vorurteile, spricht von Glauben und Liebe. Also in diesem Bibelschulmaterial ist alles im Einzelnen aufgearbeitet, auf 40 Seiten, steckt schon viel drin, klein geschrieben, kompakt. Kapitel 3 redet er dann von der Zunge. Ein ganzes Kapitel verwendet er nur für die Zunge. Ja, das ist das kleine Ding. Nichts ist so schlimm wie die Zungensünden. Die meisten Leute haben zu lange Zunge. Die sind nicht beschnitten an der Zunge. Weißt du? Und er weiß, wovon er spricht. Das steht schon am Anfang der Erweckungszeit in der Gemeinde. Und plötzlich gab es Streit. Die heidenchristlichen Frauen oder Witwen wurden anders behandelt wie die hebräischen Witwen. Und dann mussten sie sogar Diakone einsetzen. Du siehst also, es gab Spannungen in der Urgemeinde. Die Urgemeinde ist nicht Gold, wie es glänzt. Da gab es Krieg und Spannungen. Und am schlimmsten war die Zunge. Die Zunge macht alles kaputt in der Gemeinde. Die Zunge macht das kaputt. Und er redet ganz besonders gegen die Zungenredner. Ich meine nicht die Pfingstler, sondern Zungenredner. Manche sind Pfingstler und so weiter, aber die sind die größten Schwätzer. Die sollen in neuen Zungen reden, nicht mehr verklagen, nicht mehr verdammen. So, es gab so viele Anklagen, wo er schlichten musste. Ich kann mir vorstellen, da gab ständig Gemeinderatssitzungen. Und er musste die schlichten und beruhigen. Leute, jetzt beruhigt euch. Vergibt einander, vertragt einander. Da haben sie sich gegenseitig verklagt. Der Bruder hat mehr bekommen wie ich. Der ist schneller hochgestiegen, der gehört nicht an diesen Posten wie ich. Ich hätte dorthin gehört. Du musst denken, da waren Rivalitäten da. Wer ist der Größte in der Gemeinde? Wer darf vorne sitzen, wer darf in der Mitte sitzen, wer darf hinten sitzen, wer darf links und wer darf rechts sitzen? Weißt du, manche haben miteinander nicht mehr gesprochen. Das war alles, der Bischof musste alles schlichten, das war seine Arbeit. Deshalb verstehe ich, wenn der Papst abdankt und sagt, ich kann nicht mehr. Die ganzen Spannungen, die in seiner Kirche sind. Aber der hat ja noch so viele Helfer. Aber Jakobus musste allein diese Dinge managen und verordnen. Die ganze Suppenküche, da musste er gucken, dass das alles recht, dass alles da ist, dass niemand benachteiligt wird, dass die Diakone sauber arbeiten. Der muss alles überwachen. Die Zungensünden sind die schlimmsten Sünden. Das ist also dort. Und dann Kapitel 3 redet er von der Weisheit, die von oben kommt. Weißt du, die Gemeinde Jesu, entschuldigt mir, aber die Gemeinde Jesu ist nicht hochgebildet. Die kommen meistens aus der sozialen Schicht, niedrigen sozialen Schichten. Die wird langsam hochgearbeitet. Die müssen sich langsam hocharbeiten. Die müssen aus Armut rauskommen. Die müssen aus den ganzen Komplexen rauskommen. Die müssen aus den Schwierigkeiten rauskommen. Die Gemeinde ist deshalb da, damit die Leute wieder hochkommen. Die Gemeinde ist wie ein Krankenhaus. Das ist wie ein Krankenhaus. Und manche Leute denken, Gemeinde, das ist etwas Perfektes, da singt man, da betet man, da ist man eines Geistes, eines Sinnes. Nein, ist ein Chaotenhaufen. Das ist die Gemeinde. Und das war da. Die haben sich gestritten. Die hebräischen und die heidenchristlichen Leute, die waren nicht eins. Und da gab es Temperamente, der eine wollte das, der andere das. So, und dann redet er von Weisheit. Leute, bittet Weisheit von Gott. Und Gott kann dumme Leute schlau machen. Gott macht dumme Leute schlau, einfache Leute, gebildet und so weiter. Und die Gebildeten, die lassen in der Ecke stehen. Aber dann kommt so ein Straßenjunge und der wird Prediger, der predigt. Deshalb hat man, was glaubt ihr, warum man damals Talare eingeführt hat oder sakrale Kleider, kirchliche Kleider? Weil oft Sklaven vorne standen und gepredigt haben. Die haben nicht saubere Kleider gehabt. Und dann, weißt du, es war eine Schande, wenn jemand in zerlumpten Hosen oder in zerlumpten Rock vorne stand. Und dann hat man gesagt, wir schaffen Kleider, Talare, so damit der Bruder, der Prediger, was anzuziehen hat und dass er nicht so ärmlich aussieht. Aber sonst waren es arme Leute. Und wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott um Weisheit. Und es ist manchmal erstaunlich, wie ungebildete Leute große Wahrheiten verkündigen. Ungebildete Leute. Weil die mit dem Herzen reden. Weil die mit den Augen des Herzens die Dinge sehen. Deshalb bitte Gott, Gott wird euch belehren, Gott wird euch qualifizieren, Gott wird euch formen und prägen. Gott wird das alles schon recht machen. Und deshalb, er sagt, urteilt nicht. Weißt du, du hast keine Uni-Ausbildung oder du hast nicht studiert. Nein, Gott schaut das Herz an. Und wer Weisheit mangelt, wenn er Gott dient, wird er Weisheit bekommen. Durch Heiligung wird man auch gebildet. Wenn du ein heiliges Leben führst, so Charakterbildung. Guck mal, der Jakobus hat diese ganze Charakterbildung bekommen von Jesus. Er konnte abgucken und abschauen, wie lebt der Mann? Wie handelt er? Wie reagiert er? Was macht er, wenn mal was schief geht? Weißt du, solange wenn es alles gut geht, ist kein Problem. Aber wenn es mal schief geht. In Kapitel 4 warnt er vor Untreue gegen Gott und ermahnt, nicht zu verurteilen, nicht zu richten, nicht stolz zu werden. Man kann auch als Christ stolz werden. Sogar wenn man demütig ist. Guck mal, wie demütig ich bin. Oh, das ist schon stolz. Warnt also vor Überheblichkeit, sich nichts was vorzumachen, besser zu sein wie die anderen, über andere zu urteilen oder andere zu verdammen. Und er weiß, wovon er spricht, diese heidenchristlichen. Weißt du, die sind nicht auf diese Entwicklung gegangen. Die haben nicht das alles durchgemacht. Kapitel 5 ist eine Warnung an die Reichen. Und ganz besonders, alle sollen geduldig sein. Auch der Arme soll geduldig sein. Du, horch mal, wenn Jesus kommt, es wird alles anders werden. Denk an den armen Lazarus und den reichen Mann. Geduldig sein. Nicht jetzt, ich muss unbedingt reich werden. Was sagt Jakobus? Die, die schnell reich werden wollen, die fallen schnell in Sünde. Die werden Gauner, Mafiosis, Verbrecher, gehen über Leichen, werden gleichgültig, lügen, sind unehrlich und unaufrichtig. Und dann im Kapitel 5 das Gebet für die Kranken. Wir müssen also die Urgemeinde, ihr Leben, ganz richtig uns vorstellen. Was ist die Urgemeinde gewesen? Es ist ein Haufe von Menschen, die zusammengekommen sind, die jetzt einen Weg eingeschlagen haben, die jetzt mit Jesus gehen wollen und die jetzt Jesus einordnen muss als Glieder in seinem Leib. Und jetzt muss dieser Jakobus als Bischof, als Nachfolger der, in der Leitung, muss also dann ja dafür sorgen, dass alles recht wird. Und wenn du das Neue Testament liest, da wirst du feststellen und sehen, was alles Urgemeinde ist. Urgemeinde ist nicht nur die Gemeinde in Jerusalem, sondern die ganze Christenheit, das war Urgemeinde, bis solange die Apostel lebten, bis etwa 95 nach Christus. Also von der Kreuzigung bis der letzte Apostel starb, Johannes und so weiter, das war Urchristentum. Was dort passierte, sind alle Gemeinden. Und Gemeinden sind nicht nur die Gemeinde in Berlin, nein, die Gemeinde in München, die Gemeinde in Düsseldorf, die Gemeinde in Hamburg, die Gemeinde, in Mailand oder wo auch immer. Die Gemeinden wuchsen und es entstanden Gemeinden. Und deshalb, die Apostel haben versucht, das, was sie von Jesus bekommen haben, weiterzugeben. Und der Jakobus auf sehr praktische Art und Weise, was er ihnen zeigte, die 7 Sendschreiben richten sich an die 7 Gemeinden. Verstehst du, also es sind 7 Gemeinden. Es ist nicht nur eine Gemeinde, das ist die Urgemeinde, die 7 Gemeinden. Es war die Zeit der Urgemeinde. Zuerst einmal, die Urgemeinde hatte anfangs eine sehr enge Gemeinschaft. Das ist Erweckungszeit. Wenn Erweckung ist, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn alles frisch und neu ist, weißt du, oh, Halleluja. Aber dann mit einer Weile merkst du, du hast Mundgeruch. Oder was weiß ich. Und sie hatten zuerst eine ganz enge Gemeinschaft, alles gemeinsam, ein Herz und eine Seele. Sie hörten alle auf die Apostel, aber inzwischen waren einige Leute eingeschlichen, die haben gesagt, was die da sagen, ist gar nichts. Wir wissen, wir kommen aus von den Juden, wir verkündigen das Gesetz unserer Väter, wir müssen wieder zurück zum Gesetz. Du siehst also, da war nicht mehr ein Herz und eine Seele. Lies mal die Episteln. Und die Briefe sind die Briefe an Christen, an uns heute geschrieben. Die Evangelien ist der Bericht über das Leben Jesu. Und die Briefe ist das, was Gott uns sagen möchte. In Christus, für Christus, durch Christus und so weiter. Und am Anfang, da brachen sie in den Häusern Brot und hörten auf die Apostel, beteten sehr intensiv, hatten ein sehr intensives Gebetsleben. Es geschahen Zeichen und Wunder. Das war der Anfang. Die Gemeinde wuchs. Und zur Gemeinde gehörten Männer, Frauen, Sklaven, Freie, Erwachsene, Kinder, Reiche, Arme, Heidenchristen, Judenchristen. Das hat alle, die sich im Namen Jesu versammelten, die gehörten zur Gemeinde. Und nachher, da entstanden Spannungen und vor allem Spannungen zwischen Reich und Arm. Weißt du, wenn ich so die Überlieferung lese und manche Predigten so aus dem ersten Jahrhundert lese, weißt du, die Frauen haben sich ausgeputzt und mit Wundgesprenge und mit Spangen und Schmuck und so weiter. Deshalb muss Petrus schreiben, die Frauen sollen sich schmücken, wie die heiligen Frauen sie geschmückt haben und nicht übertreiben. Weißt du, da hat man demonstriert, mein Kleid ist besser, ist edler. Und da gab es Konkurrenzdenken. Es entstand Konkurrenzdenken, reich und arm. Sonst würde Jakobus nicht so viel über Reichtum schreiben an die Reichen. Weh, ihr Reichen. Und hör, was Jesus sagt. Der sagt genau das Gleiche in der Bergpredigt. Weh, ihr Reichen, die jetzt gute Tage lebt. Bei der Größe der damaligen Gemeinde in Jerusalem, die Gemeinde, da bekehrten sich 3.000, dann 5.000 und täglich tat der Herr hinzu, die da gläubig wurden. Weißt du, da haben sie die Kontrolle mit der Zeit verloren. Ich würde sagen, das verliert man überall. In so einem Aufbruch, da war alles ein Aufbruch. Und jetzt muss alles geordnet werden, dann werden Diakone eingesetzt. Es gab so viel Heuchelei und Ungerechtigkeit in der Urgemeinde, Halleluja. Ja, das gab's. Lass uns nicht entsetzt sein, da waren alles ehrliche Burschen, heilige Christen. Nein, da waren Heuchler. Ananias und Sapphira haben sogar gewagt, Gott zu betrügen. Etwas vorgespielt. Es gab wilde Auswüchse. Paulus schreibt an die Korinther, nicht einmal die Heiden wissen was davon, was bei euch alles los ist. Es gab Extreme, es gab Exoten. Weißt du, wo das Feuer des Heiligen Geistes brennt, da gibt's auch Rauch. Seelisches, menschliches, irdisches. Die Urgemeinde war in Gefahr. Und in solch einer Zeit ist der Bischof. Verstehst du, unsere Krisenzeit, wo es auf und ab geht. Viele haben dann falsche Vorstellungen gehabt über die Entrückung. Das ging alles so schnell. Der Herr ist gestorben, der Herr ist auferstanden, der Heilige Geist ist gekommen oder er ist in den Himmel gefahren, der Heilige Geist ist gekommen. Und jetzt wird bald die Entrückung stattfinden. Wir müssen nicht mehr arbeiten. Wir müssen nicht mehr planen, wir müssen nicht mehr sorgen für morgen. Der Herr wird bald kommen. Der Herr könnte jeden Augenblick kommen. Und inzwischen sind 2000 Jahre vergangen und ist nicht gekommen. Verstehst du, da gab es so falsche Vorstellungen von der Wiederkunft Jesu. Deshalb sind auch die Briefe und so geschrieben. Also, Bruder Jakobus, du tust mir so herzlich leid. Du musst die Christen korrigieren. Und manche sind schon gestorben. Und dann haben sie gefragt, was ist mit denen, die gestorben sind oder Märtyrertod erlitten haben in der Verfolgungszeit. Ja, die haben das nicht erlebt. Also die werden nicht bei dem Herrn sein. Das sind Gedanken, wichtige, schwere Gedanken. Und mit diesen Gedanken musste Jakobus zurechtkommen. Jakobus muss sehr stark von seinem Vater Josef beeinflusst sein gewesen. Er war ein Gerechter. Er war also in diesen Spuren seines Vaters drin, er war auch ein Gerechter. Und da in der Gemeinde so ein Durcheinander oder so viel Fragen immer gerecht zu urteilen, da brauchst du die Weisheit. Und deshalb schreibt er wie Salomo, er bittet, oh Gott, ich muss dieses Volk regieren. Und wenn du mir nicht die Weisheit gibst, ich kann dieses Gesindel nicht regieren. Und dann gibt Gott die Weisheit. Und dann muss er das salomonische Urteil fällen. Du kennst ja, mit dem Kind und mit den zwei Frauen. Und so weiter. Und so ist es. Wer Weisheit mangelt, der bitte Gott, der wird von Gott inspiriert, richtige Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Ohne die Erfahrung, die er damals im persönlichen Leben mit Jesus gemacht hat, die 20 Jahre, ohne dem hätte nie und nimmer die Gemeinde, die urchristliche Gemeinde in Jerusalem leiten können. Das ist meine feste Überzeugung. Da hätte nicht ausgereicht, nur den Heiligen Geist zu haben, sondern diese praktische Erfahrung. Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus sich verhalten und reagieren? Und Jakobus hat von Jesus unheimlich viel gelernt, mehr als was die Apostel da 3 Jahre gelernt haben. Das waren nur Lektionen, jetzt nehmen wir durch, 1, 2, 3. Es war nur für Verstand, aber er hat es praktisch gelernt. Wenn da irgendwas auf dem Boden lag, aufzuheben. Jakobus wusste, wie Jesus sich verhalten hätte oder verhalten würde. Und deshalb, er konnte gerecht urteilen. Er hat das Alte mit dem Neuen zusammengebracht. Und genau das ist, deshalb niemand soll die Erfahrung verkennen und verachten. Die Erfahrung, die Lebenserfahrung ist so wichtig. Erfahrung ist unbezahlbar. Erfahrung ist unbezahlbar, diese persönliche Erfahrung. Oder dann entstanden Klagen und er muss Frieden schließen. Einige werden unzufrieden und er muss nach Lösungen suchen. Das ist eine gewaltige Aufgabe. Mann, aber Gott hat ihn zubereitet. Zuerst war er ablehnend, du bist wahnsinnig. Aber da hat er gemerkt, die meisten Leute sind wahnsinnig. Die jetzt in der Gemeinde sind, die sind halb verrückt, die sind wild, die fordern zu mir und ich muss geben, geben und entscheiden, wie lange soll das noch gehen? Und wir wissen ja, sein Tod, man hat ihn von der Mauer gestürzt und so weiter. Und das war sein Martyrium, armer Jakobus. Gerade in dieser kritischen Zeit mit dem Streit, Verfolgung, Klagen, Vorwürfe und so weiter, da musst du jetzt immer eine Patentlösung bringen. Aber wenn du nicht Jesus kennst, persönlich kennst, aus dem persönlichen Leben nicht kennst, du kannst keine Patentlösung bringen, nur im Geist. Ja, wir müssen nur beten, der Herr wird schon machen. Gewiss, das ist eine Seite. Das ist ein Ding. Aber beten allein wird es nicht nützen. Deshalb predigt er übers Arbeiten, schreibt er übers Arbeiten. Lies mal den Jakobus, was er da übers Arbeiten sagt. Weißt du, er musste mit Vorwürfen leben und er weiß jetzt, was es bedeutet, Vorwürfe zu haben von der Verwandtschaft. Und jetzt kriegt er diese Vorwürfe alle. Sektenführer, ein Guru. Verstehst du? Das war er ja. Da kann man nichts dagegen sagen. Und dann muss er einfach jetzt all das zusammenbringen und harmonisieren. Und ich sage euch noch eines. Jakobus hat nicht leicht gehabt, denn er hat einen Familienclan geleitet. Er hat um sich einen Familienclan gehabt. Weißt du, Jakobus und seine Geschwister und so weiter, die waren miteinander groß verwandt, die großen Aposteln. Also Söhne des Zebedeus, die Frau des Zebedeus war die Schwester von Salome. Salome war die leibliche Mutter von Jesus und von der Maria und so weiter. Die waren miteinander verquickt und verwandert. Ich weiß, mein Schwiegersohn ist Pastor in Trossingen und er hat Haufen Familien, die sind fast die ganze halbe Gemeinde miteinander verwandt. Weißt du, und da muss er immer zwischendurch, zwischen den Verwandten, immer wieder und so weiter. Ach, das ist der Herr sowieso, Bruder sowieso. Weißt du, die respektieren einen nicht. Ein Prophet im eigenen Hause gilt nicht. Jetzt erlebt Jakobus hier selber. Er muss einen Familienclan leiten und dem vorstehen, diesen Familienbetrieb. Und das als Gemeindeleiter. Und auch im Judentum gibt, also Sippen. Und dass man die Sippe da zusammenhält. Und dann, wenn sie sich gegen einen verschwören und sagen, nein, den wählen wir ab. So Parteiungen, das muss er alles verkraften und lernen. Die Geschichte der Gemeinde in Jerusalem begann mit der Auferstehung Jesu und hat schwierige Zeiten durchgemacht. Und Jakobus leitet sogar die Gemeinde im Untergrund, in der Zeit der Verfolgung. Und das heißt was? Da wirst du stark. Ich werde nie vergessen, ich habe den Bischof der Untergrundkirche von Russland mal besucht. Der ist Bischof über etwa 1800 Gemeinden in Russland, Untergrundkirche. Weißt du? Und der Mann, der war 28 Jahre im Gefängnis und hat vom Gefängnis aus die Gemeinde geleitet. Seine Frau war auch über 20 Jahre im Gefängnis. Nur wegen dem Glauben. Die waren auch bei uns schon ein paar Mal hier und dann anfangs besucht. So, aber die sind gehärtet. Die sind gehärtet. Die haben Prüfungen bestanden, vom Untergrund aus die Gemeinde geleitet. Und Jakobus schreibt in Kapitel 5, Vers 13, hat einer von euch Schweres zu ertragen, dann soll er beten. Hat er einer Schweres zu ertragen? Und jetzt möchte ich das sagen, was er uns zu sagen hat, der Bruder des Herrn Jesus. Wenn jemand Schweres zu ertragen hat, der soll beten. Der soll beten. Der soll nicht durchdrehen, den Kopf verlieren oder Kopf in den Sand stecken. Der soll beten. Wie betet man? Dass man mit Gott redet. In die Kammer geht, Tür zumacht und mit Gott spricht. Ist jemand glücklich? Dann soll er Loblieder singen. Dann, wenn glücklich. Aber es gibt ganz wenige Momente, wo der Mensch glücklich ist. Es gibt nicht so viele Momente, wo der Mensch glücklich ist. Aber wenn er so hoch oben ist, er soll Loblieder singen. Ist jemand krank? Dann soll er die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten. Und es muss in der Urgemeinde eine ganze Menge Kranke gegeben haben. Denn sonst würde Jakobus nicht sowas schreiben. Ist jemand krank? Was kann der Grund gewesen sein für die Krankheit? Jakobus 5, Vers 9, wenn ich mal weiterlese, die Einführung zu dem Krankengebet und so weiter. Klagt nicht übereinander, sonst muss Gott euch verurteilen. Klagt nicht übereinander oder gegeneinander, sonst muss Gott euch richten und verurteilen. Und da kommt die Krankheit. Du zeigst mit dem Finger auf einen und dann wird dein Finger schief und krumm. Oder brichst du den Finger? Ich mache nicht keinen Spaß. Das ist eine ernste Sache. Klagt nicht übereinander. Also, er ist ein Praktiker. Er sagt den Leuten, wo der Hase im Pfeffer sitzt. Wer über den anderen klagt, sich beschwert, den wird Gott verurteilen. Und mit welchem Maß wir richten, mit welchem Maß wir messen, werden wir gemessen. Und weißt du, deshalb sind die so viel krank in der Gemeinde. Paulus schreibt in der Apostelgeschichte, er schreibt, wenn viele so unwürdig zum Abendmahl gehen und schlürfen das Abendmahl und so weiter und den Leib des Herrn nicht unterscheiden, dass wir Glieder am Leib Jesu Christi sind, dass wir alle zusammengehören. Leidet einer, leiden alle. Freut sich einer, freuen sich alle. Und den Leib nicht unterscheiden können. Und dann sagt er, deshalb sind so viele krank, deshalb sind so viele schwach und deshalb sind so viele vorzeitig entschlafen, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Deshalb gibt es so viele Spannungen. Und die Spannungen, der Ärger, der Stress macht einen krank. Der macht krank. Dann kommen Klagen, Afterreden, Verleumdungen unter den Gliedern untereinander. Und die Urgemeinde klagte. Wir wissen ja von der Suppenküche her. Ja, dem hat er mehr eingeschenkt. Guck mal an, der drei Würstchen und ich habe nur eins. Oder Klöße oder was auch immer gewesen sein mag. Weißt du, man beklagt sich über Benachteiligung. Und du weißt gar nicht, warum Benachteiligung da ist. Vielleicht will Gott, dass du benachteiligt wirst, damit du still bist und geduldig und sanftmütig bist und ruhig bist. Du weißt gar nicht, warum das alles passiert, warum man dich zurücksetzt. Weißt du, das passiert nichts von ungefähr. Es gibt keine Zufälle. Klagt nicht übereinander und miteinander oder gegeneinander. In der Urgemeinde kam soziale Ungerechtigkeit hinein. Sie sind müde geworden. Immer nur Gutes tun, immer nur in der Suppenküche. Muss ich immer das Geschirr abwaschen? Muss ich immer Küchendienst machen? Kann die Schwester nicht auch mal Küchendienst machen? Und da gab es Streit. Nicht nur, dass sie sich gestritten haben, wer in die Küche darf. Nein, die wurden immer eingeteilt, muss ich immer das machen, muss ich immer putzen, muss ich immer das tun. Und dann diese Benachteiligung, diese Behandlung, diese Unterschiede. Menschen machen gerne Unterschiede, so Kasten eingeteilt, Kategorien. Und hört auf, wir sind alles Brüder und Schwestern in Christus, alle sind gleich. Keiner ist schlechter und keiner ist besser. Und wir sind alle der Gnade bedürftig. Jeder Einzelne. Ich lebe von der Gnade, du lebst von der Gnade, jeder lebt von der Gnade, der Papst lebt von der Gnade. Wir leben alle von der Gnade. Kein Mensch. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Deshalb nicht dieses gleiche in Kategorien einteilen. Also exklusiv. Was in der Gemeinde. Also ich kenne Jakobus. Ich kann Jakobus sehr gut verstehen. Klickenwirtschaft. Da sitzen die was Besonderes sein wollen. Die anderen sitzen da. Die wollen mehr von dem wissen. Und dort sitzen in der Ecke sitzt die anderes Grüppchen. So Grüppchen bilden. Das ist Chaos. Das ist Durcheinander. Gott will, dass das Volk Gottes eins sein. Jesus hat gebeten in Johannes 17, auf dass sie alle eins sind. Dass wir verschiedene Erkenntnisse und Meinungen haben und Ansichten haben. Jeder darf seine Meinung haben und seiner Meinung gewiss sein. Aber wir müssen eins sein in Christus. Dass wir einen Herrn haben, eine Taufe haben, einen Glauben haben, einen Geist haben, ein Ziel haben, einen Weg gehen. Diese Grüppchen in der Gemeinde, dort die Reichen, da die Armen, Schlucker. Hier die Geistlichen, dort die Ungeistlichen, hier die Vornehmen, die Adligen. Gibt es heute noch in der Kirche, da sitzen die Adligen, die haben noch extra Sitze noch in der Kirche. Es gab Streitigkeiten in der Urgemeinde und dann die Zunge, diese Geschwätzigkeit übereinander, Verleumdungen, Entscheidungen mussten getroffen werden, so und so. Und weißt du, und hier muss der Jakobus seine Lösung finden, muss die Spannungen ausgleichen. Ein ganz wichtiger Dienst, Spannungen ausgleichen. Weißt du, die Apostel konnten nicht richtig arbeiten und so weiter, weil sie ständig mit Problemen beschäftigt sind. Du kannst nicht richtig predigen, deshalb heißt es in der Bibel, murrt nicht gegeneinander, sonst wird das Werk Gottes vernachlässigt. Weißt du, wichtig ist, dass wir einfach Frieden suchen, aber wenn immer nur Streitigkeiten geschlichtet werden sollen, da kannst du gar nicht arbeiten. Wenn du nur die Krisen beseitigen musst, kannst gar nicht richtig beten, musst dich ständig die Lösung des Problems dich kümmern. Auch die Diakone nachher, die später eingesetzt wurden, plötzlich verschwinden die Diakone. Der Stephanus wird gesteinigt und der Philippus schwirrt umher und geistert umher. Dann mal in Gaza, auf die Straße nach Gaza, dann wieder in Caesarea, Philippi und so weiter. Auch das ist nicht weitergelaufen. Auch die Diakone wurden zerstreut nach kurzer Zeit. Es gab Differenzen in der Gemeinde. Geschwister, wenn die Liebe auszieht, zieht sich auch der Heilige Geist aus. sieht auch der Heilige Geist aus. Da kannst du beten, so viel du willst. Die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist das Größte. Da zieht sich der Heilige Geist zurück, wenn es Machtkämpfe gibt, wenn Stress in der Gemeinde ist, wenn es Heuchelei ist. Weißt du, und sie gaben den Geist auf, Ananias und Sapphira. Die Leute geben den Geist auf. Und man wundert sich, da ist nichts mehr Geistliches dabei, weil man den Geist aufgegeben hat. Man kann auch wandeln und leben, aber man ist nur noch eine wandelnde Leiche. Dann gab es Afterreden, da gab es Kritik, da gab es Unzufriedenheit. Das gab alles in der Urgemeinde. Und dieser Jakobus muss immer wieder schlichten. Und deshalb schreibt er, passt auf, Leute. Passt auf. Der Abfall ist gewesen, der war da. Und der Jakobus hat uns einiges zu sagen. Hört, was er zu sagen hat, Kapitel 5. Und ich möchte jetzt ein paar wichtige Dinge hier, die Gott mir gezeigt hat. Was hat der Bruder des Herrn uns zu sagen? Jakobus 5, Vers 19. Verirrte sollen wir wieder auf den Weg bringen. Weißt du, wir haben uns gewöhnt, wir evangelisieren, wir bringen Sünder in die Gemeinde. Sünder kommt her, kommt zu Jesus, er nimmt die Sünde an. Aber hier zeigt uns Jakobus ganz was anderes. Lau gewordene Brüder, lau gewordene Schwestern, wieder zurückzuholen. Das sind die verlorenen Schafe vom Hause Israels, die in die Irre gegangen sind. Lies Jakobus 5, Vers 19. Verirrte wieder auf den rechten Weg bringen, damit, hier meint er die Brüder, die von der Wahrheit abgeirrt sind, die nicht mehr richtig stehen, die nicht mehr auf den Weg gehen. Und denn ihr müsst wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg abbringt, rettet ihn vom Tod und macht seine eigene Sünde zunichte. Wenn du stark werden möchtest, bring Abgefallene wieder zurück in die Gemeinde, ins Reich Gottes. Wir haben einen großen Auftrag nach Hesekiel. Du sollst den nicht Gottlosen, verstehst du, den, der sich von Gott gelöst hat, warnen. Und wenn du den warnst und so weiter und den bekehrst, dann hast du dein Leben gerettet. Und seine Seele noch dabei. Und genau das ist, was Jakobus hier ganz stark herausholt. Menschen zurückholen ist ein ganz wichtiger Teil der Gemeinde Jesu Christi. Du rettest ihn, machst ihn wieder zum vollwertigen Mitglied in der Gemeinde. Weißt du, da ist vielleicht jemand abgefallen, lau geworden. Und ich sag, wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht wegen dir. Nicht wegen mir, mit dem Pastor. Nein, vielleicht wegen dir, weil du so ruppig bist, so hart bist, so herzlos bist, so unbarmherzig bist. Also viele deiner Sünden werden wieder gut gemacht. So steht es im Jakobusbrief. Und das ist nicht nur, dass dir deine Sünden vergeben werden, sondern dass du das wieder gut machst. Und frag dich, warum kommt der nicht mehr und warum kommt jener nicht mehr? Was ist die Ursache? Verlorene zu retten ist nicht nur zu evangelisieren, sondern Abgefallene wieder zum Herrn zu bringen. Wieder in Gemeinschaft bringen. So wie dieser Barnabas, der sagt, du, da hat sich doch neulich einer bekehrt bei uns vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Wo ist der Saul von Tarsus geblieben? Der ging hin und suchte, wo steckt der liebe Bruder? Ja, der hat weiter Zelte gebastelt. Der hat seinen Lebensunterhalt auf diese Art und Weise verdient, aber der hat ihn wieder in den Dienst hineingerufen und hineingestellt. Komm, wir bauen hier Gemeinde. Verloren sind all die Abgefallenen, die nicht mehr da sind oder dabei sind, die die Welt lieb gewonnen haben, die in Sünde gefallen sind, die schwach geworden sind. Das sind die Verlorenen. Wir sollen denen nachgehen, die du kennst in der Gemeinde, die versagt haben, die irgendwie etwas nicht verkraftet haben, die sich verschluckt haben und beim Ersticken sind, die weggegangen sind, wahrscheinlich wegen irgendeinem Grund. Und man findet immer einen Grund, weißt du, eine faule Ausrede. Man findet immer eine faule Ausrede. Und wenn man nicht findet, dann ist natürlich der Pastor nachher der Schuldige. Jakobus wusste, wovon er sprach, Verirrte zurückzubringen. In der Gemeinde ist jeder für den anderen verantwortlich. Sag nicht, ich bin nicht meines Bruders Hüter. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi, wir hängen zusammen. Wenn wir versagen, wenn ein Glied versagt, versagt der Organismus. Versagt die Niere, versagt die Galle. Versagen die Drüsen. Weißt du, wir sind verantwortlich. Nicht Gott. Du bist verantwortlich für deinen Nächsten, der unter die Räuber gefallen ist. Wir sollen darauf achten, dass niemand verloren geht, dass jeder das Ziel erreicht. Glieder müssen zusammenhalten. Und genau das ist, nehmt euch einander an. Das predigt er, der Bruder Jesu. Und du sagst ja, da kann ich nichts dafür. Ich sag dir, wir können alle was dafür. Haben wir genug gebetet? Manche Leute, und ich kenne manchmal Christen, die beten sogar, dass die rauskommt oder der rauskommt aus der Gemeinde. Das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Wir sollen beten, dass Menschen reinkommen und nicht rauskommen. Dass Menschen gefestigt werden, dass Menschen verwandelt werden, dass Menschen verändert werden. Und wir sollen dafür beten. Abraham hat den Lot rausgebetet aus Sodom und Gomorra. Und jetzt kommt ein Punkt, was auch ganz wichtig ist. Wer gute Tage sehen will, darf ich mal fragen, wer will gute Tage sehen? Herrliche Tage, gesegnete Tage, lauter Sonntage, lauter Hochzeitstage und lauter Festtage. Wir wollen alle gute Tage sehen. Wer was Gutes haben will, wer gutes Leben haben will, wer was Wunderbares erleben will, weißt du, was der Jakobus schreibt? Der soll in weiser Bescheidenheit die Taten eines rechtschaffenen Lebens vorweisen. Wer gute Tage sehen will, der soll Bescheidenheit vorweisen. Bescheidenheit. Kapitel 3, ohne Bitterkeit, ohne Eifersucht, ohne Neid, ohne Ehrgeiz. Einfach Bescheidenheit. Christen sollen bescheiden werden. Nicht auftrumpfen, guck mal, Gott hat mich gesegnet, wie gesegnet ich bin. Oh, Halleluja! Wer gute Tage sehen will, ein langes Leben haben will, der soll Bescheidenheit vorweisen. Was ist das? Einfachheit, Schlichtheit, Genügsamkeit, Anspruchslosigkeit, Zufriedenheit, Bescheidenheit vorweisen. Selbstüberwindung, in den Hintergrund treten. Nicht immer, ich will der Erste sein, ich will vorne anfangen, ich mache die Arbeit. Nein, Bescheidenheit. Weißt du, dass man ihm nach vorne ruft, komm mal her, du solltest jetzt das Opfer einsammeln. Du solltest das tun. Bescheidenheit. Weißt du, so sich im Hintergrund stellen. Weißt du, du wirst schon, wenn der Heilige Geist will, dass du was tust, wirst du schon entdeckt werden. Wirst du schon an den Punkt gebracht, wo Gott dich haben will. Und Gott achtet auf die Bescheidenen. Steht beim Jakobus. Im Hintergrund schlicht, einfach sein, Gott ergeben. Das ist Bescheidenheit. Er hat viel von Jesus gelernt. Lies mal die Bergpredigt, du wirst das Gleiche wieder hier finden. Weißt du, er hat sich an das alles erinnert. Also er denkt nicht nur an die Vergangenheit, was damals war. Nein, er denkt an die Zukunft. Wer gute Tage sehen will, der soll bescheiden sein. In der Familie bescheiden. Jakobus musste als Bruder Jesu, und jetzt komme ich noch zu einer anderen Seite, er musste sehr viel schlucken. Ja, der kriegt alles. Der kriegt alles. Weißt du, die Maria wusste, das ist ein Berufener. Weißt du, der kriegt alles und ich muss die Knochen abnagen. Der kriegt alles. Jakobus musste als Bruder Jesu sehr viel schlucken. Er war nicht so geistlich wie die anderen, mein Bruder, Jesus. Verstehst du? Bescheidenheit. Er war nicht so super geistlich, so berufen. Vielleicht der Messias. Vielleicht hat die Maria gesagt, da wird mal was Großes werden. Er war nicht so begnadigt wie er. Er war nichts Besonderes. Er war nur ein Bruder Jesu. Und hat mit diesen Anfechtungen gelebt und gekämpft und damit fertig geworden. Und jetzt redet er anderen. Leute, seid bescheiden. Auch wenn euch nicht alles glückt und gelingt. Seid bescheiden. Auch der Zweite kann mächtig gesegnet werden. Denk an Jakob und Esau. Der kann seine Erstgeburt haben. Gott kann anders einen segnen. Und man muss dem lieben Gott nicht nachhelfen. Bescheidenheit, das ist ein Stichwort im Jakobusbrief. Wer bescheiden ist, der lebt lange, der ärgert sich wenig. Er hat seinen Ärger unter die Füße. Der verkürzt sein Leben nicht. Der ist gelassen, bescheiden, Bescheidenheit. Und erst dann wurde Jakobus, der Bruder Jesu, der Nachfolger in der Gemeinde und Leiter der Gemeinde, als er gelernt hat, Bescheidenheit. Am Kreuz ist er mitgekreuzigt worden, als er dort war. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Maria. Und weil er Jesus besser kannte als alle anderen, weil er sehr viel mit Jesus erlebt und erfahren hatte, und weil er dann plötzlich sagt, ich muss das Familienerbe weitertragen, ich muss so sein, wie Jesus war. So eng mit Gott verbunden sein, wie er mit Gott verbunden war. So leben wir er. Als leiblicher Bruder Jesu war er mit Jesus sehr vertraut. Weißt du, von den Aposteln wussten sie, dass sie 3 Jahre mit Jesus waren. Aber hier der Jakobus war 20 Jahre. Durch Bescheidenheit. Und dass man nicht angibt, du, ich kenne Jesus sehr gut. Man kann auch damit hausieren gehen. Aber man wird weise. wenn man auf dem Teppich bleibt, runterkommt. Die Bescheidenheit. Weißt du, bescheiden sein, nicht zur Schau stellen. Er erwähnt nur zweimal den Namen Jesus in seinem Brief. Aber er schreibt alles, was Jesus gesagt hat und beschreibt, was das christliche Leben ausmacht. Und er gibt sich nicht an mit seinem Jesus. Wir können uns auch sogar mit Jesus angeben, ihr Lieben. Drauf, ganz groß. Ich glaube an Jesus. Ich liebe Jesus. Weißt du, er spricht nicht nur Worte, sondern er hat ein Innenleben und seine Taten sprechen für sich selbst. Er hat sich untergeordnet, hat es kapiert, er hat es gelernt. Nach der Erscheinung Jesu, nach der Auferstehung, hat er gelernt, worauf es ankommt. Bescheidenheit, das ist Selbstkontrolle. Das ist mit Gott eins werden, mit Gott übereinstimmen. Du hast es so gewollt, ich bin halt der Zweite jetzt. Aber er hat von seinem Vater Josef sehr viel gelernt. Gerecht sein vor Gott und nicht gerecht sein vor Menschen. Man lebt ein gutes Leben, wenn man in der Stille lebt, bescheiden. Weißt du, lies mal den Jakobusbrief. Vielleicht machst du dir heute, das ist gar nicht lang, nur ein paar Kapitel. Lies mal durch und kauf dir diese Bibelschule, besorg dir diese Bibelschule. Da lernst du, wie man ein stilles, bescheidenes Leben, ruhiges Leben lebt. Ohne Hektik und ohne Stress und vor allem keinen frommen Stress. Wenn du mit Jesus lebst, werden die Werke automatisch folgen. Man lebt ein gutes Leben, wenn man seinen Mund hält. Nirgendwo wird so viel gesündigt mit Mund. Weißt du, dann viele verbrennen sich das Maul und dann wundern sich, warum es ihnen dann so und so geht. Man lebt ein gutes Leben, wenn man demütig lebt. Also deshalb demütig bleiben, unten bleiben. Man lebt ein gutes Leben, wenn man alles aus der Hand Gottes nimmt, so Gott will und wir leben. Dieser Satz ist so prägnant, so heilig, so großartig, so Gott will und wir leben. Du weißt gar nicht, was morgen passiert. Morgen kannst du einen Schlaganfall bekommen, du kannst einen Unfall bekommen, du kannst ausrutschen, du kannst was weiß ich alles, kann ein Ziegel vom Dach fallen, kann sogar ein Eiszapfen runterfallen und wirst erschlagen vom Eiszapfen. Kann alles passieren. Du hast es nicht in der Hand. So Gott will und wir leben. Können die Banken pleite gehen, dann ist das ganze Geld dahin. Wenn man das Selbstverständliche tut, zielbewusst lebt, wenn man mit Vision lebt, geistlich lebt und so weiter, mit dem Herzen lebt, dann lebt man ein gutes Leben. Du sagst ja, Jakobus, du kannst sehr gut reden. Du bist ja mit Jesus aufgewachsen, hast ihn Tag und Nacht gesehen und hast ihm so viele Fragen gestellt und er hat so viel dir beigebracht. Jakobus ist nicht Christ geworden, weil er mit Jesus im Bett gelegen ist oder mit Jesus aufgewachsen ist, mit Jesus am Tisch gesessen ist, nicht mit Jesus gegessen hat. Nein, er ist nicht Christ geworden, weil er die gleiche Mutter hatte. Er ist Christ geworden, weil der Herr ihm erschienen ist. Nicht das christliche Umfeld oder das religiöse Umfeld hat ihn zum Christen gemacht. Nein, die Erscheinung Jesu Christi. Er wurde gläubig, als der Auferstandene ihm begegnet. Und du brauchst auch diese persönliche Erscheinung Jesu Christi. Das natürliche Wissen mag gut sein, nützlich sein, aber reicht nicht aus, um Gott zu entdecken und Gott zu erleben. Reicht nicht aus. Menschen waren vielleicht auf Jakobus neidisch und eifersüchtig. Ich weiß es nicht, ob wir so viel Grund gehabt haben. Aber Jakobus wurde ein auserwähltes Werkzeug durch die natürliche und durch die übernatürliche Entwicklung. Er wurde ein außergewöhnliches Werkzeug. Und beides gehört zusammen. Glaube und Werke. Glaube ohne Werke ist für die Katz und Werke ohne Glauben sind auch für die Katz. Beides ist nichts. Er wurde so wie Jesus, er lebte so wie er, dachte so wie er, übernahm die Rolle Jesu jetzt. Das ist Jakobus. Er übernahm die Rolle seines großen Bruders. Und wir sollen auch lernen, die Rolle Jesu übernehmen. So wie Jesus. Jakobus wurde so wie einer. Dieselbe Sicht, dieselbe Denkweise, dieselbe Ausrichtung. Dieselben Leute, dieselbe Gemeinde, dieselbe Familie. Manche Leute denken, ja, ich muss in eine andere Gemeinde, um Gott zu gefallen. Nein, das ist deine Familie, hier hat Gott dich hingestellt und das ist dein Platz, bis du stirbst. Bis man dich von der Mauer stürzt, so wie Jakobus. Er war ein Gerechter. Ein Bruder kennt einen besser als manche Außenstehende. Er hat alles versucht, das zu übertragen auf sein Leben und traf seine eigene Entscheidung dann persönlich, die zu Konsequenzen zog er. Er gehörte zur Familie Jesu und er sagte, ich kann jetzt nicht die Sache Jesu in Stich lassen. Der Herr Jesus ist gekreuzigt worden. Jetzt muss ich die Rolle Jesu spielen. Hat Ja, ganz toll, das ist gemacht, als Leiter der Gemeinde. Jesus ist nicht mehr da, Petrus ist auch nicht mehr da. Jetzt übernehme ich die Rolle. Plötzlich war er wegen Jesus ein Verrufener, Verachteter und Außenseiter. Auch so ein Wahnsinniger, der die Schmach Christi trägt. Ein paar Aussagen des Jakobus noch heute, und dann komme ich zum Schluss und bete ich nachher. In Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Weißt du, wir müssen Hörer sein, damit wir Täter werden. Zuerst musst du das Wort Gottes hören, aber dann muss es umgesetzt werden. Dann Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist, was ist es? Die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Nicht Halleluja schreien. Das ist die Witwen und Waisen. Und da gab es eine ganze Menge Witwen in der Urgemeinde. Jakobus weiß, wovon er spricht. Viele Männer sind umgekommen in den Aufständen, in den Kriegen, in der Sklaverei. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott ist, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Nicht jedem Waisen nachlaufen und nicht jeder Witwe nachlaufen, sondern die in der Trübsal stecken, die nicht mehr weiter wissen, wie geht's mit uns weiter, wir gehen unter. Jakobus 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun, das ist, als wenn Jesus es gesagt hätte. Als wenn es aus dem Matthäus-Evangelium kommen würde. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist der Sünde. Und da versündigen sich viele. Viele wissen, was gut ist, aber die tun es nicht. Die tun es nicht. Die könnten das. Weißt du, es ist eine andere Sache, wenn du das nicht kannst. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, das ist ein Verbrecher. Entschuldigung, aber das ist wahr. Und dann als letztes, und dann wollen wir beten, des bewährten, des gerechten Gebet vermag viel, Jakobus 5, Vers 16, wenn es ernstlich ist. Vielen Leuten ist gar nicht ernst. Naja, wenn Gott nicht hilft, haben wir einen Doktor da, einen Professor, einen Richter, was weiß ich alles. Aber das Gebet eines Gerechten, damit Gott übereinstimmt, damit Gott eins ist, damit Gott lebt, der sich bewährt hat wie Elia. Elia wird nachher angeführt hier als Zeuge, so macht man wie Elia, der durchgegangen ist, durchgezogen hat, die Prüfung bestanden hat. Das Gebet eines Bewährten vermag unendlich viel. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Was hast du jetzt vom Jakobus gelernt? Wir haben hier auch noch Tests. Wenn du willst, kannst mitmachen, kannst deine Testaufgaben ausfüllen und zuschicken. Aber du kannst diese Bibelschule mitmachen und zu studieren. Weißt du, und du wirst lernen, was ist ein Christ? Wie benimmt man sich ein Christ? Ein Christ ist nicht nur, dass da keiner Fliege was tut, ein Christ wandelt mit Gott. Ein Christ lebt ein heiliges Leben. Ein Christ lebt ein Gott wohlgefälliges Leben. Und was ist das alles? Lass uns aufstehen und lass uns den lieben Gott fragen. Frag Gott, frag nicht mich, frag nicht die Geschwister rundherum und deine Umgebung. Was ist ein gottgefälliges Leben? Frag Gott im Gebet und er wird dir sagen, was Wohlgefälliges für dich. Vater, ich danke dir, dass du dein Wort geschickt hast und dein Wort nicht leer zurückkommt. Und du lässt Frucht entstehen durch diese Worte, die dein Bruder Jakobus uns weitergegeben hat. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir so edle, so kostbare, so wertvolle Diener Gottes haben, so viele Zeugen und Boten des Evangeliums, die einfach nicht nur fromm geredet haben, sondern auch fromm gelebt haben und dass sie bereit waren, sogar ihr Leben in den Tod zu geben. Das heißt alles und das sagt alles. Die haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Herr, ich danke dir, dass wir lernen dürfen aus dem Wort Gottes und dein Wort kommt nicht leer zurück. Herr, verändere jeden Einzelnen von uns und zeige uns, was jetzt bei uns der nächste Schritt ist. Lieber Gott, zeig, was ist der nächste Schritt in meinem geistlichen Leben, was der nächste Schritt ist in meinen Entscheidungen. Was willst du, dass ich tue? Nicht, was die anderen wollen, sondern was du willst, oh Gott. Heiliger Geist, leite du uns in alle Wahrheit. Können wir Amen sagen? Amen. Amen.